Herr Bösner.
Noch einmal unser Thema. Die Ströme Gottes. Wir haben gesehen, wie wunderbar die Ordnungen sind und wie sie im Hause Gottes entsprechend geordnet sind. So haben wir im Allerheiligsten den Geist, Gott ist Geist, eine Einheit und in dem Heiligtum die zwei Wirkformen, zwei Teile. Und dürfen sehen, der Geist, dargestellt durch den Sauerstoff, den Odem des Lebens und dann den Wasserstoff, zwei Teile im Heiligtum und da ist der Scheidevorhang. Und der Scheidevorhang, solange der hängt, bleibt Sauerstoff, Sauerstoff und Wasserstoff, Wasserstoff. Und der Scheidevorhang, welcher den Niedrigkeitsleib Jesu darstellt, das war für wir können, oder das heißt, ich habe mir selber mal oder früher oftmals die Frage gestellt, ja, eigenartig, dieser Scheidevorhang, was spielt der da, für eine Rolle? Ja, bis ich dann der Vorhang, welcher den Fleischesleib Jesu darstellt, denn die Jünger zuerst und das ganze Volk, die Volksmengen und dann die Priester und Leviten und Gesetzeslehrer und Schriftkundigen, alle, die sahen an der Person Jesu nur was? Nur die äußere Menschengestalt. Also nur den Vorhang. Das war der Vorhang. Und der Vorhang, buchstäblich, verdeckte für die Leviten, die Priester, die normalerweise nur im Heiligtum Dienst tun durften, verdeckte der Vorhang die Gegenwart Gottes und ermöglichte, gestattete nicht, da hineinzutreten, mit einer einzigen Ausnahme in einem Jahr, der hohe Priester und der unter Lebensgefahr. Aha. Es ist also nicht so, dass die Menschen von damals, als Jesus in Niedrigkeit in Israel über diese Erde ging, es leichter gehabt hätten, in ihm den Sohn Gottes zu erkennen. Genauso wie der Vorhang, der verdeckt ja den Blick und den Zutritt in die unmittelbare Gegenwart Gottes, der verhüllt. Wann zerriss der Vorhang? Als der Fleischesleib Jesu ans Kreuz genagelt war und Jesus rief, es ist vollbracht, neigte das Haupt und verschied. Was geschah? Da zerriss der Scheidevorhang von oben an nach unten aus, auf die beiden Seiten. Und in dem Scheidevorhang sind Cherubim eingewoben. Was heißt das? Als Adam und Eva durch die Verfügung Gottes aus dem Paradies ausgetrieben wurden, lesen wir, Und Gott setzte Cherubim an den Zureingang zum Paradies mit flammendem Schwert. Und jetzt wunderbar das war. Um den Weg zum Baum des Lebens nicht zu verhindern, sondern
zu bewahren.
Zu bewahren. Zu bewahren. Und jetzt siehe da, jetzt sind in dem Scheidevorhang Cherubim eingemacht. Jetzt zerreißt er, jetzt müssen die Cherubim nicht nur auf die Seite treten, sondern bilden jetzt Spalier, damit wir im Glauben der Gnade Gottes mit Freimütigkeit hinzutreten können zum Thron der Gnade Gottes. Aber jetzt zu unserem Thema. Ja, es funktioniert hier. 1. Mose 2, Vers 10. Jeder so ein einfaches, aber entsprechend übergewaltiges Wort.
Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern, und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen.
Ja.
Der Name des ersten ist Pishon, das fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut, dort gibt es Bedolach Harz und den Johamstein. Siehst du?
Ja.
Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hiddekel, der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat.
Die vier Ströme. Jetzt repetiere ich. Und nicht ein Strom, sondern und ein Strom. Betont. Ein Strom. Vom Original Eden, der Gegenwart Gottes, nicht in dieser Schöpfung. Dort herkommt er, wo Paulus ja, eines Tages, ob im Leibe oder nicht im Leibe, ja, entrückt wurde in den dritten Himmel. Das ist der Himmel selbst, die Unendlichkeit Gottes, außerhalb dieser Schöpfung. Johannes war in diesem gegenwärtigen Kosmos. Und was er hörte und sah, Johannes, konnte er schreiben in ein Buch und es weitersenden. Und was Paulus gesehen und gehört hat, das sind solche für uns Menschen im gefallenen Zustand unmöglich, diese Dinge auszusprechen. Ein Strom aus von Eden. Um den Garten zu bewässern. Das Erste. Und der Garten, eben, das war ja vorerst, ja, verglichen mit dem, oder gar nicht vergleichbar mit dem wirklichen Eden Gottes, in seiner Unendlichkeit. Nur ein Schatten davon, etwas so Wunderbares, um den Garten zu bewässern. Ein Strom. Jetzt ist dieses Gärtchen, dieser Garten eben, das Paradies, bewässert. Was geschieht jetzt? Von diesem Garten aus, erst nachdem der Garten bewässert ist, teilt sich der eine Strom in vier Richtungen. Die geografischen Angaben hier sagen uns deutlich, dass damals die Oberfläche der ganzen Erde ganz anders gestaltet war, also ganz anders, viel anders als heute. Denn die globale Katastrophe der Sintflut, welche die höchsten Berggipfel aller Berge unter Wasser setzte, die unter allen Himmeln sind. So sagte ich richtig. Da gibt es keinen Zweifel, wie hoch die Wasser standen, die unter allen Himmeln sind. Diese globale Wasserkatastrophe hat das Gefüge, die Form der Oberfläche der Erde vor der Flut vollständig geändert. Ungefähr in die heutigen Formen. Und was wir an geografischen Tatsachen haben, wie zum Beispiel das Gefüge des Grand Canyon in USA, da habe ich, das darf ich dann mal hier projizieren, ein farbiges Bild, und da sind überall genau horizontale Schichten, sagen wir etwas grünlich, sagen wir mal, schätzungsweise vielleicht 1, 2, 3 Meter hoch, dann kommt eine Schicht etwas grün-gelblich und dann kommt die nächste Schicht. Das sind etwa 70 Schichten übereinander, immer in anderen Farben, aber immer horizontal, mit dem Ufer entlang. Genau das darstellen, was wir in unseren Stauseen im Frühjahr feststellen können. Die Wassermassen unserer Stauseen sinken im Winter immer tiefer, weil kein Wasser zufließt, weil alles gefroren ist. Dann kommt eine Stufe und dann wieder. Und wenn man zum Beispiel vom Brünipass da runterfährt und den ersten Stausee beachtet, dann sind tatsächlich auch dort, allerdings nur in Abständen von vielleicht 10, 20 Zentimeter, sind immer Stufen, und zwar auch genau horizontal ringsum. Und dann eine zweite horizontal ringsum. Dann hat sich dann einmal, ist wieder viel Wasser abgezapft worden, etwas gesenkt, still gestanden die Wasserfläche, dann hat es wieder so eine Stufe gebildet und dann wieder und so. Also ein wunderbarer geografischer Beweis für die Richtigkeit der globalen Sintflut. Von da teilte er sich in vier Ströme. Jetzt haben wir schon das Wort. Aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Werden wir in der Schrift in unserer Bibel die Gemeinde Jesu als einen Garten bezeichnen. Und ganz wunderbar im Lied der Lieder. Ich bin in meinen Garten gekommen und so weiter, habe das und das nicht gefolgt. einer Quelle lebendigen Wassers. Jesaja 58, eine Seele, die sich dem Herrn zur Verfügung stellt, um andere Seelen zu trösten, aufzurichten, die ist wie ein bewässerter Garten. Können wir uns merken? Wenn wir dieses Wasser des Lebens im Glauben trinken, durch den Geist Gottes, dann ist unser Herzensgarten mal zuerst bewässert, aber nicht deshalb, sondern damit aus unserem Herzen, aus unserem Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen können, nach allen Seiten. So herrlich sind die Dinge. Wir denken an Psalm 36. Vers 8. Psalm 36, Vers 8. Unser Gottes Wort, herrlich. Da sagt nichts Gott.
Wie köstlich ist deine Gnade, Gott, ob Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Sie laden sich am Fest deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonnen drängst du sie.
Was haben wir gehört? Was macht unser Gott? Wer ist da angesprochen?
Menschen und Vieh hilfst du, Herr, steht in Vers 7.
Rettest du sogar?
Menschenkinder bergen sich.
Im Schatten seiner Flügel, also allgemein Menschenkinder, ja.
Und mit dem Strom deiner Wonnen drängst du sie, denn bei dir ist der Quell des Lebens.
Wunderbar. Ja. Mit dem Strom deiner Wonnen drängst du sie. Haben wir wunderbare Verheißungen? Bitte nehmen, ergreifen, danken, mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Psalm 72, Vers 8. Psalm 72, Vers 8. Bitte möglichst rasch lesen.
Und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strome.
Weißt du immer, der Strom ist immer Euphrat, ja?
Und vom Strome bis an die Enden der Erde.
Wann ist das der Fall? Im tausendjährigen Reich. Und da merken wir, wie der Euphrat, der als vierter der Ströme genannt worden ist, gewaltige Rolle spielt. Der Euphrat. Mit dem Strom deiner Wonnen drängst du sie und jetzt bis an die Enden der Erde. Jesaja 41, Vers 18. Jesaja 41, Vers 18.
Ich werde Ströme öffnen aus den kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen.
Oh. War es in unserem Leben, in unserem Herzen auch schon dürres Land? Aber dann erleben dürfen, dass da Wasserquellen fließen können, herrliche, herrlich unser Gottes Wort. Sacharja 9, Vers 10. Sacharja 9, Vers 10.
Und ich werde die Wagen ausrotten aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen wird ausgerottet werden. Und er wird Frieden reden zu den Nationen, und seine Herrschaft wird sein vom Meer zu Meer und vom Strome bis an die Enden der Erde.
Wieder tausend Jahre gleich.
Dann ist das köstliche Wort, das gerade nachfolgt, und du, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich auch deine Gefangenen aus der Grube, in welcher kein Wasser ist.
Unser Gottes Wort. Nur ein Thema, die Ströme Gottes. Und Wasser, Stoff, Element 1, Sauerstoff, Element 16.
Element 16.
Sauerstoff. Was das bedeutet? H2O, Wasser. Haben wir schon Jesaja 43, 19? Jesaja 43, 19. Wir hören nur Wort Gottes.
Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Werdet ihr es nicht erfahren? Ja. Ich mache durch die Wüste einen Weg, Ströme durch die Einöde. Das Getier des Feldes wird mich preisen, Schakale und Strauße. Denn ich werde Wasser geben in der Wüste, Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes.
Was das alles bedeutet? Also, Wüste kann Wüste sein, wie sie will. Haben herrliche Verheißungen. Wasser. Dann Jeremia 46, Vers 7. Da kommt ein geografisch-politischer Vergleich.
Wer ist es, der heraufsteigt wie der Nil, wie Ströme wogen seine Wasser? Ägypten steigt herauf wie der Nil und wie Ströme wogen seine Wasser. Und er spricht, ich will hinaufsteigen, will die Erde bedecken, die Städte zugrunde richten und ihre Bewohner.
Noch, ja. Schlagen wir zudem auch auf, gerade noch, Jesaja 14, hier hinaufsteigen, da passt dann das Jesaja 14 dazu, das muss ich gerade aufschlagen. Jesaja 14, ja. Und zwar lesen wir, ja, von Vers 12 an, ja. Jesaja 14, Vers 12.
Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nation?
Moment. Kennen wir ein gewaltiges Wesen der Schöpfung Gottes, das eines Tages auf die Erde gestürzt wird, aus den Himmeln, Satan. Und der wird wie bezeichnet hier?
Sonnenstern.
Sonnenstern, das hebräische Wort. Das
Sohn der Morgenröte.
Sohn der Morgenröte. Hast du die Morgenröte? Das hebräische Wort bedeutet ja. Das hebräische Wort mit Morgenröte übersetzt, haben wir hier schon mal beachten dürfen. Es wird einmal übersetzt mit Finsternis, mit Nacht, und das andere Mal mit Morgen, mit Tag. Aber das ist ja genau das Gegenteil, das geht doch nicht. Das ist das hebräische Wort Schachar. Und bedeutet im jetzigen Moment Finsternis, dicke Finsternis. Und im nächsten Moment strahlendes, blendendes Tageslicht. Das ist der hebräische Begriff Schachar. Und Finsternis bedeckte die Wassermassen der Tiefe. Und was spricht Gott? Es werde Licht, und wie lange ging es, bis Licht geworden ist? Liebe Geschwister, war es in unserem Leben auch mal finster? Tiefe Finsternis. Wie heißt das wunderbare Wort? Wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt ist, heil, es kommt eine lange Zeit,
zu der selben Stunde.
Zu der selben Stunde, das ist viel zu lang. Viel zu lang. Wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, in dem Augenblick ist er heil. Der den Gesetzlosen rechtfertigt. Schon zu lange mit diesem Wort. Kommt ein Gesetzloser daher, das Gegenteil von Apostel Paulus, der war nach dem Gesetz tadellos, aber es kommt ein großer Sünder, ein Gesetzloser daher, hört, Jesus am Kreuz hat deine Sünde weggenommen, dich geheilt, erfasst es, dass seine dickste Finsternis, nächsten Augenblick, ist heil, nicht zu derselben Stunde, das auch, aber in demselben Augenblick, der den Gesetzlosen rechtfertigt. Schreibt Paulus, das ist erst der Beweis, dass unser Glaube tragfähig ist, der dem Gott glaubt, der den Gesetzlosen rechtfertigt. Gesetzlos, gerechtfertigt. Das Obers.
Es steht sogar, wenigstens hier in der Elberfelder Bibel, der den Gottlosen rechtfertigt.
Ach so, ja, nicht nur den Gesetzlosen.
Das ist noch
den
schlimm. Den
ja, danke. Sehr gut. Dann kommen wir. Sacharja 13, Vers 1. Sacharja 13, Vers 1.
An jenem Tage wird ein Quell geöffnet sein dem Hause David und den Bewohnern von Jerusalem für Sünde und für Unreinigkeit. Und es wird geschehen an jenem Tage, spricht Jehova der Heerscharen, da werde ich die Namen der Götzen ausrotten aus dem Lande und ihrer wird nicht mehr gedacht werden, und auf die Propheten und den Geist der Unreinheit werde ich aus dem Lande wegschaffen.
Danke schön. Gott, Zacharia 14, Vers 8, bitte. Zacharia 14, Vers 8.
Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum östlichen Meer und die andere Hälfte zum hinteren Meer.
Das östliche Meer ist der See Genezareth und natürlich das Tote Meer. Hinten, wisst ihr noch, was hinten ist in der Bibel?
Westen.
Westen, ja. Also wir im Westen wohnen hinten und die im Osten wohnen vorne. Aber die Schrift vergleicht das Ganze, der Schön, mit einem Militärzug, mit einem Parade, Militärparademarsch. Die Ersten, die kommen, die sind jetzt schon vorbei. Die Ersten, die sind gehört. Und, noch einmal, bei einer Militärparade, da sind die Hoheiten der Zuschauer, die Offiziellen, und schon sind die ersten Truppen vorbeigezogen und schon ferner im Osten. So. Immer nur, was gerade gegenwärtig ist, ist da aktuell für die Zuschauer. So. Die Ersten, die gehören schon der Vergangenheit an, zu den Beobachtungen. Was gegenwärtig ist. Und wer erscheint zuletzt? Ja. Die im äußersten Westen. Das sind die Hintersten und das sind die Letzten. Und die kommen von biblisch von Westen her. So. Hat das weltpolitisch heute auch etwas zu sagen? Die alten östlichen Reiche, die spielen keine Rolle mehr. Babel, Persien, Israel, Mitte, Jerusalem, Griechenland, Rom, immer westlicher, westlicher als USA geht es nicht mehr. Nur noch die Hawaii-Inseln, Ferienparadies der Plutokraten, haben wir gehört. So. Und diese Letzten sind die, die am Ende der Zeit, ja, das ausführen, was eben zuletzt am Ende der Tage im Worte Gottes verheißen ist. Zacharia 14, Vers 8. Ah, lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, haben wir gesagt. So. Joel 3, Vers 18. Ein wunderbares Wort wieder. Ja.
Das gibt's nicht.
So, also bei mir gibt's, ja.
Und es wird geschehen, an jenem Tage, da werden die Berge von Most triefen und die Hügel von Milch fließen, und alle Bäche Judas werden von Wasser fließen, und eine Quelle wird...
Achtung, jetzt kommt er noch.
Und eine Quelle...
Es ist eine andere Einteilung in der neueren.
Das hat nur... 5 Verse, Joel 3, bei der Neuen.
Ja, ja.
Da kommt schon Kapitel 4.
Ja. Gibt es also. Hier gar nicht Kapitel 4.
Schön, also noch einmal.
Und eine Quelle wird aus dem Hause Jehovas hervorbrechen und das Tal Zittim bewässern. Ägypten wird zur Einöde.
Ja, mal und genügt. Nochmal diesen Satz. Und eine Quelle
wird aus dem Hause Jehovas hervorbrechen.
Moment. Was haben wir gelernt? Sauerstoff, Allerheiligstes, Wasserstoff, Heiligstes. Ist der Scheideform gefallen heute? Ja. Also, was entsteht da im Hause Gottes? Wasser. Und jetzt?
Und wird das Tal Sittim bewässern?
Was ist denn mit dem Tal Sittim los?
Da heißt es in der Fußnote, das unfruchtbare Jordantal oberhalb des Todes.
Das ist geografisch beschrieben, ja. Aber das bedeutet es geistlich. Und Israel blieb in Sittim. Und die Söhne Israels hurten mit den Töchtern der Moabiter und wie sie alle hießen. So. Und jetzt Tal Sittim. Das Tal der Sünde heißt das. Sittim, das ist das Akazienholz, das Holz der Sünde. Akazienholz unter der Kategorie der Abfallholze die schlechteste Sorte. Akazien, Sittim, Sünde. Ja, darf ich jetzt sagen und fragen, aus was für Material ist dann die Bundeslade gebaut worden? Ja, jetzt wenn wir bei Akazienholz sind, aus Akazienholz.
Was nicht ist vor der Welt, hat Gott erwähnt, hat das er zunichte mache, was ist.
Ja, und hat ja die weniger schlechten Sünder erwähnt, oder was für Sünder?
Die schlechtesten. Und alles sagt er sei der Erste der Sünder.
Ja, aha, also. Und aus was für Material waren dann die Säulen im Hause Gottes? Akazienholz. Ja, bitte. Ja, aber es wurden ja keine Akazienbäume aufgestellt, sondern was mussten sich die Akazienbäume gefallen lassen, wenn sie Bretter und Säulen im Hause Gottes werden wollten? Zuerst einmal gefällt werden, das ist der Tod. So. Und was dann? Und dann wurden sie noch geschnitten. Und dann wurden sie noch gehobelt. Und dann erst noch mit Gold überzogen. Aha. Aber Tragelemente im Hause Gottes ist Akazienholz. Das heißt, ehemalige große Sünder, weil denen von Gott so viel vergeben werden musste, dass sie viel lieben können. Steht so geschrieben. Dieses Weib hat viel geliebt, denn ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Unser Gott, das Wort weiter. Jetzt kommt Sprüche 14, Vers 27. Sprüche 14, Vers 27.
Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden.
Weiter. Also, die Gottesfurcht eine Quelle des Lebens, ja.
In der Menge des Volkes besteht die Herrlichkeit eines Königs, aber durch Mangel an Leuten kommt das Untergang eines Bürgers.
Dann Sprüche, gleich Gott, 18, Vers 4.
Tiefe Wasser sind die Worte aus dem Mund eines Mannes, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit.
Oh. Ist das noch einmal?
Tiefe Wasser sind die Worte aus dem Mund eines Mannes. Ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit.
Wie heißt der Mann? Jesus Christus. Wunderbar. Aber wie steht es mit Weisheit und Ähnlichem bei Paulus? Ja. Reden kann er gar nicht, aber seine Briefe, die sind überströmt. Gewaltig, gewaltig, herrlich. Dann kommen wir nach Hesekiel 47. Halt mal. Ja. Oder, nein.
Doch.
Stimmt. Ja, gut. Ist das. Hesekiel 47, wo wer sein soll?
Ja.
Aha.
Und er führte mich zurück zu der Tür des Hauses und siehe.
Aha, ist Achtung, zu der Tür des Hauses Gottes.
Und siehe, Wasser flossen unter der Schwelle des Hauses hervor gegen Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war gegen Osten.
Also vorn ist Osten, Zimmer, und Westen ist hinten, ja. Weiter.
Und die Wasser flossen herab von unten und von der rechten Seite des Hauses her, südlich vom Altar.
Moment. Wasser flossen herab von?
Von unten.
Oh, herab von unten. Ja. Kommst du noch raus?
Ja, von unten, von unten.
Ja, von den Tiefen.
Tiefe
Wasser haben wir gelesen. Herr, herab und jetzt unter der Schwelle des Hauses. Ja, das heißt,
es wäre eine Quelle, die kommt ja auch aus der Tiefe. Ja, jawohl.
Jawohl, ja. Und jetzt herab dann auf der Erde. Weiter.
Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und führte mich draußen herum zum äußeren Tore, des Weges zu dem gegen Osten gerichteten Tore. Und siehe, Wasser rieselten von der rechten Torseite her. Und als der Mann gegen Osten hinausging, war eine Messschnur in seiner Hand, und er maß 1000 Ellen. Und ließ mich durch die Wasser gehen. Wasser bis an die Knöchel.
Also das ist jetzt der ein Wässerchen unter der Schwelle des Hauses Gottes, ne? Das ist immer gewaltiger. Immer gewaltiger. Ja.
Und er maß 1000 Ellen, also abermals 1000 Ellen, und ließ mich durch die Wasser gehen. Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen. Und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen. Ein Fluss, durch den ich nicht gehen konnte. Denn die Wasser waren hoch, Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht zu durchgehen war. Und er sprach zu mir, hast du es gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück an dem Ufer des Flusses.
Dankeschön. Aha.
Oder da geht es dann noch weiter, als ich zurückkehrte, siehe, da standen an dem Ufer des Flusses sehr viele Bäume, auf dieser und auf jener Seite.
Jetzt sind wir schon im neuen Jerusalem. Ja.
Und er sprach zu mir, diese Wasser fließen hinaus nach dem östlichen Kreise und fließen in die Ebene hinab und gelangen in das Meer, und werden sie in das Meer hinausgeführt, so werden die Wasser des Meeres gesund werden.
Das ist das tote Meer. Die Wasser. Die Ströme Gottes. Dann sind wir jetzt Markus 1, Vers 5. Markus 1, Vers 5. Es kommt ein wichtiger Strom.
Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Bewohner von Jerusalem.
Zu Johannes dem Täufer an den Jordan.
Und sie wurden im Jordanflussen von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten.
Zweitens.
Vers 6. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lenden. Und er aß Heuschrecken und wildes Honig.
Bitte, Kassette hier zu Ende laufen lassen, das heißt das Tonband, und erst dann wenden.
Und er predigte und sagte, es kommt nach mir, der stärker ist als ich, dessen ich nicht würdig bin, gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen.
Ja. Was stellt denn der Jordan dar? Er ist der, stellt die sterbende Menschheit dar, die da in solchen Windungen immer tiefer sinkt und fließt. Ja. Und wo mündet? Im Toten Meer. Das heißt, im Tode. Das ist hier tragisch dargestellt. Also der Jordan ist der Todesstrom.
Ich glaube, Bruder Vater übersetzt ihn mit der Herabstürzende, der Hinabstürzende.
Jawohl, ja. Also vielleicht noch kräftiger. Jordan. Jesus lässt sich von Johannes taufen im Jordan. Bereit, sich mit der ganzen Menschheit in den Tod versenken zu lassen, bis er mit Ausschütten seiner Seele in die Gewalt Satans im Totenreich als Lösegeld für alle übrigen Söhne. Hast du?
Vers 8 noch. Ich, Johannes, zwar habe euch mit Wasser getauft, er, Jesus aber, wird euch mit Heiligem Geiste taufen.
Heißt nicht nur mit Feuer?
Nein, mit Geist. Ja. Mit Heiligem Geist.
Schön, ja. An einer anderen Stelle, in einem anderen Evangelium. Also der Fachmann in Tauffragen, was sagt er zu seiner Wassertaufe? Wie beurteilt er die? Ich zwar, Johannes, taufe mit Wasser. Der aber nach mir kommende, Christus, der wird euch, und jetzt in einem anderen Evangelium heißt es, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer der Liebe Gottes taufen. Hören wir also den Fachmann über Tauffragen, Johannes. Wie viele hat denn Jesus selbst getauft? Achtung.
Niemand. Er selbst aber taufte niemand.
Seine Jünger haben drauf losgetauft. Entschuldigung, der Paulus.
Übrigens hat Paulus auch gesagt, ich danke Gott, dass ich nicht mehr getauft habe. Und zählt dann einige wenige auf, die er getauft hat und sagt, denn ich bin nicht gesandt worden zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden.
Ja, wunderbar.
Also alles zu seiner Zeit.
Ja. Apostelgeschichte 16. Ein wunderbares Geschehen. 16, was ist Vers 13 vielleicht? Die Gebetsversammlung am Fluss.
Ja. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an
Paulus und seine Mitarbeiter.
Hinaus vor das Tor an einem Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten.
Ah, ein Fluss.
Ja, und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde.
So, ich habe gedacht, das möchte ich auch einmal erleben, bewusst, dass Gott mir das Herz auftut. Doch, das wäre doch wunderbar, das wäre doch ein Erlebnis. Ne? Als ich die Stelle wieder mal gelesen habe, was steht denn da? Da tat ihr der Herr das Herz auf, so dass sie auf das von Paulus geredete Wort achtete. Aha. Habt ihr, liebe Geschwister, auf das von Bruder Muhl geredete Wort Acht gehabt? Da hat der Herr euer Herz aufgetan. So einfach. So natürlich sind die Dinge. Wir kommen an Richtung Ende unserer Betrachtungen. Offenbarung 9, Vers 14. Ich darf gleich sagen, da ist ein großer Euphratstrom, der dann überschritten wird. Austrocknet. Ja. Eine Gerichtsankündigung gewaltiger Natur. Offenbarung 12, Vers 15. Aus dem Rachen des Drachen strömt ein großer Strom heraus, um die beiden Zeugen und, zu ersäufen und so weiter. Also
hinter der Frau her. Der Strom sieht
dahinter
der Frau, hinter dem
Weib. Ja,
das
ja.
Auch eine
Heilskörperschaft darstellt. Jawohl, danke. Ja. Jetzt natürlich Offenbarung 22. Ob du. Vers 1, der Strom des Lebens.
Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens.
Aha, also direkt Wasser des Lebens.
Glänzend wie Kristall, das heißt durchsichtig auch, klar, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße.
Moment. Hervorgehen aus dem Thron Gottes und des Lammes. Wo sind wir? Wo sind wir da?
Ja.
Da sind wir bereits mit Christus ein Leib. Aha. Weiter.
In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt, und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen.
Aha, ja, und wo sind die Nationen, die geheilt werden? Draußen sind die Nationen, für die.
Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen stehen.
Ja. Das ist noch der Abschluss. Jesaja 48, Vers 18. Passt Johannes 17. Johannes.
Ja, Jesaja 48, Vers 18.
17. 18, glaube ich. Ja. Lies mal Vers 17. Ja.
So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Ach, hättest du doch auf meine Gebote geachtet, dann wäre wie der Strom dein Friede gewesen und deine Gerechtigkeit wie die Wogen des Meeres.
Ein Strom des Friedens. Wir schließen mit dem Anfang nochmal Johannes 7, zuerst die ersten paar Verse und dann nochmal. Wer da glaubt an mich, wie die Schrift sagt, in
Johannes 4 ist das. Also das, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden ja Ströme lebendigen Wasser.
Ja. Ist das nicht Johannes?
Ja.
Johannes 7, Vers 38. Ja. Ah, nein, Ströme lebendigen. Naja. Doch, Johannes 7.
Also Johannes 7, Vers 38 heißt es,
wer zuerst die ersten paar Verse.
Jawohl.
Ja.
An dem letzten, dem großen Tage des Festes aber.
Was ist das, war das für ein Fest? Laubhüttenfest. An dem großen, dem letzten Tage des Festes, Laubhüttenfest. Ja.
Da stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen.
Soweit.
Oder eben, wie es besser bekannt ist, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen.
Danke. Abschließend lassen wir uns noch einmal erinnern an die wunderbaren Worte. Erstens in Psalm 36, die Verse 6 bis 9, nämlich deine Gerechtigkeit ist gleich Bergen Gottes. Deine Gerichte sind eine große Tiefe. Menschen und Vieh rettest du, Jehova. Wie köstlich ist deine Güte, o Gott. Und Menschenkinder nehmen Zuflucht zu deiner Flügelschatten. Sie werden reichlich trinken von der Fettigkeit deines Hauses und mit dem Strome der Wonnen wirst du sie tränken. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Lichte sehen wir das Licht. Lass deine Güte fortdauern denen, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit den von Herzen Aufrichtigen. Dann zweitens die zwei Verse in Jesaja 58, 10 und 11. Wo wir lesen dürfen. Und wenn du deine Seele dem Hungrigen darreichst und die niedergedrückte Seele sättigst, So wird dein Licht aufgehen in der Finsternis, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird Jehova dich leiten, und er wird deine Seele sättigen in Zeiten der Dürre. Und deine Gebeine rüstig machen, und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Gewässer nicht trügen. Amen.